Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie immer geht es am Samstagmorgen erstmal langsam los. Wir haben ja gestern schon ein großes Programm gehabt, das geht so weiter. Aber schön, dass Sie so früh schon gekommen sind. Der heutige Tag ist vor allen Dingen den Institutionen gewidmet, die, ja, wie soll ich sagen, der Förderung der zeitgenössischen Kunst sich verschrieben haben und gleichzeitig ohne Gewinnerzielungsabsicht arbeiten. Dieser Begriff der Non-Profit-Institutionen ist ja, wenn man ins Detail eintaucht, ein sehr weiter Begriff. Das sind lange nicht nur die Kunstvereine, das sind die ganzen Produzentengalerien, die Museen und so weiter. Aber heute wollten wir vor allen Dingen die Arbeitsbedingungen und die, ja, wie soll ich sagen, die Probleme auch, die sich in den einzelnen Institutionen ergeben, beispielhaft darstellen. Die Galerien arbeiten ja in der Regel mit den Künstlerinnen und Künstlern zusammen, die irgendwie ja auch Erfolg versprechen müssen für die spätere Vermarktung, denn schließlich existieren Galerien ja auch aus den Gewinnen, die über den Verkauf erzielt werden. Museen und Kunsthallen sind irgendwie die Einrichtungen, die letztendlich die Künstlerinnen und Künstler oder die Positionen zeigen, die nicht mehr ganz unbekannt sind. Und in der Regel sind ja die Institutionen der Kunstvereine oder der anderen kunstvereinsähnlichen Einrichtungen diejenigen Kunsträume, wo Künstler doch den ersten Ort finden oder den Freiraum finden, um ihre Experimente, um ihre Ideen zu realisieren. Gestern Abend oder auch in anderen Präsentationen war mir die, ja, wie soll ich sagen, die Reduzierung der Kunstvereine als erstes Sprungbrett in den Markt zwar schon bezeichnend, aber doch dann auch wieder eine zu starke Reduzierung. Es geht ja nicht nur darum, dass Künstlerinnen und Künstler ein Sprungbrett finden oder dass die Kunstvereine sozusagen die erste Institution sind und danach pickt man sich die Rosinen raus und die Kunstvereine können weiter die Grundarbeit machen, sondern es geht ja tatsächlich auch darum, Freiräume zu schaffen, auch Hüllen, irgendwie schützende Hüllen für künstlerische Experimente und für künstlerisches Agieren zu realisieren oder bereitzustellen, die einfach woanders nicht mehr vorhanden sind. Und von daher denke ich, ist dieses Sprungbrett oder diese Begründung der künstlerischen Vita in den Kunstvereinen nur ein Aspekt. Die Tatsache, dass künstlerische Ideen existieren, die auch erstmal überhaupt nicht auf kommerzielle Verwertung aus sind und eine solche anstreben, ich denke, das ist auch wichtig für uns bei dieser Tagung zu berücksichtigen. Und die finden ausschließlich Partner oder fast ausschließlich Partner in den Kunstvereinen oder in den vergleichbaren Einrichtungen, die eben nicht Gewinne erzielen müssen. Ich glaube aber auch und bin der festen Überzeugung, dass die Kunstvereine wegen dieser Schnittstellenfunktion zwischen Rezeption und Präsentation außerordentlich wichtig sind. Ich hatte ja gestern schon ganz kurz angekündigt oder angemerkt, dass das Arbeiten in Mitgliederorganisationen nicht immer ganz einfach ist. Aber durch diese Kommunikation, durch diese quasi permanent gelebte und erprobte Auseinandersetzung befinden sich diese Mitgliederorganisationen im Grunde genommen in einem dauerhaften Kunstvermittlungsprozess. Und letztendlich sind ja auch viele der Aspekte, die gerade in jüngster Zeit diskutiert werden, um neue Formen der Kunstvermittlung, der kulturellen Bildung und so weiter, schon lange Bestandteil der Praxis von diesen Non-Profit-Kunstinstitutionen. Also ich nenne nur einige Stichworte, Vermittlung neuer Kunstansätze, die Aktivierung von Rezipienten, die Arbeit am Autonomiebegriff der Kunst, die Einbeziehung der Produktionsbedingungen oder überhaupt das Durchlässigmachen der Produktionsstrategien von Künstlerinnen, das Thematisieren auch einer porösen Rollengrenze, so nennt Pierangelo Mazet das, zwischen Künstlern und Publikum. In allererster Linie sind das natürlich die Mitglieder in den Kunstvereinen, die genau diese Kriterien begründen. Und dann kommt nach außen das Publikum, dann kommen die Besucher und Besucherinnen, unsere Kooperationspartner, die Zulieferer und so weiter und so fort. Also wir wollen gerade eine Straßenlampe einhäkeln lassen und Sie glauben oder können sich ja ungefähr vorstellen, wie viele Beteiligte wir an diesem Prozess einbeziehen müssen, damit das tatsächlich real wird. Und das ist ja auch, es kam auch bei Schmidt-Wulfen gestern vor, unser dauerhafter Vermittlungsprozess. Ich denke, dass deswegen ja auch diese Non-Profit-Organisationen wichtig sind, weil Künstlerinnen und Künstler diese schrittweise Steigerung eines Öffentlichmachens ihrer Kunst oder ihrer Strategien austesten können in dieser auch schrittweise sich steigernden Öffentlichkeit und Begegnung mit anderen Menschen. Ich bin davon überzeugt, sonst wäre ich ja wahrscheinlich auch nicht Vorsitzende des Dachverbandes, dass solche vielschichtigen Voraussetzungen letztendlich dazu führen, dass Programme erarbeitet werden, in denen man ganz viele Widersprüche auch aushalten muss und dass dieser Prozess letztlich auch einer ist, der dazu führt, diese Widersprüche auch zu leben. Und das ist für mich auch integraler Bestandteil einer Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst. Das heißt, dass eigentlich diese Non-Profit-Institutionen dazu geeignet sind, mit relativ wenigen Kunstgriffen, Kommunikationsorte, Labore, Plattformen der Auseinandersetzung, wir kennen alle diese Begrifflichkeiten, zu initiieren und letztendlich auch auszubauen. Kunstvereine und ähnliche Einrichtungen befinden sich so eigentlich in einem permanenten, ich sag mal, Transformationsprozess, der sie dann auch zu Recht zu Trendforschern der Nation werden lässt, wie das jetzt gerade in einer Kunstzeitung benannt worden ist. Langfristig kann also an diesen Orten auf der Grundlage künstlerische Strategien eine reflektierte und auch kompetente Auseinandersetzung mit gesellschaftlicher Realität ermöglicht werden. Und das spätestens unterscheidet dann kunstvereinsähnliche Einrichtungen und Non-Profit-Institutionen in der Tat von allen anderen Institutionen im Betriebssystem Kunst. Aus der 200-jährigen Geschichte, ich hatte das gestern schon angemerkt, der Kunstvereine, kann man ja einerseits sagen, okay, sie sind in die Jahre gekommen, aber ich glaube, dass sie sich immer wieder auch neu definieren werden. Und die Beobachtung, die wir aus dieser 200-jährigen Tradition machen können, ist, dass die Kunstvereine immer dann an gesellschaftlicher Bedeutung verloren haben, wenn sie sich neuen Entwicklungen und neuen künstlerischen Strategien versperren wollten und doch lieber an dem Alten und Bekannten festhalten wollten. Bemerkenswert ist, finde ich aber im Nachhinein an den Krisen, die immer wieder auftauchten, dass die Befürworter der neuen Entwicklung letztendlich doch immer in diesen historischen Konfliktsituationen obsiegt haben. Insofern ist natürlich diese Tagung auch ein geeignetes Forum, um die gegenwärtige Diskussion um den aktuellen Kunstmarkt zu führen und aufzugreifen und natürlich daran anknüpfen, das war ja gestern Abend auch schon das Thema, wenngleich es für mich ein wenig zu früh kam, über einen möglichen Bedeutungsverlust von öffentlich geförderten Einrichtungen. Und ich glaube, dass, und das war für mich auch eigentlich eine Beobachtung der gestrigen Abenddiskussion, dass wir als Kunstvereine oder als Non-Profit-Kunstinstitutionen schon lange ganz viele Dinge machen, die gestern uns vorgeschlagen wurden. Also insofern, denke ich, sind die Trendforscher da schon weiter, als die Beobachter das offensichtlich an der einen oder anderen Stelle festgestellt haben. Und der heutige Tag sollte insbesondere dazu da sein, um jenseits von Events und Biennalen und Spektakelveranstaltungen einen Blick in die Basisarbeit zu ermöglichen. Die Basisarbeit, das sind letztendlich die Grundlagen, aus denen die Konzepte der großen Institutionen dann sich entwickeln und letztendlich auch die Basisarbeit, von der sich der Markt bedient. Danach, denke ich, können wir in der Diskussion nochmal darüber reden, wie die aktuelle Bedeutung der Kunstvereine ist und wie ihre Bedeutung sich im Gegensatz zum kommerziellen Kunstmarkt tatsächlich begründen lässt. Die Podiumsdiskussion gestern, um das nochmal einmal ganz kurz aufzugreifen, war so ein bisschen für mich eine Stellvertreterdiskussion, weil keine Kunstvereine in dem Sinne auf dem Podium saßen. Adam Cimcek kommt da wirklich nochmal ein großer Dank zu von meiner Seite, weil er dann auch nochmal zwar als Vertreter eines Großevents und dann natürlich kurioserweise als Kunstvereinsvertreter des Kunstvereins der Kunsthalle Basel noch einmal auf die Widersprüchlichkeit auch seiner Tätigkeiten und seiner Konzepte einging. Aber im Grunde genommen, wenn ich jetzt auf die deutsche Kunstvereinslandschaft blicke, kommt, glaube ich, die Kunsthalle in Bremen als einzige einem vergleichbaren Modell der Kunsthalle Basel gleich. Auch dort ist ja der Kunstverein Begründer und Betreiber der Kunsthalle. Alle anderen arbeiten so unterschiedlich und das sollte eigentlich der heutige Tag auch zeigen. Also wir gucken auf eine Landschaft von Kunstvereinen und Kunstinstitutionen, Produzentengalerien, Initiativen, Organisationen und so weiter, die wiederum für eine unglaublich heterogene Landschaft und bunte Vielfalt stehen von Menschen mit unterschiedlichen Interessen und Ideen. Und ich hatte ja gestern schon auch darauf hingewiesen, dass meiner Ansicht nach genau diese Heterogenität und diese dadurch sich entwickelnden Auseinandersetzungen und Diskussionen dazu führen, dass wirklich auch Dinge ausgetestet werden in den Non-Profit-Institutionen, die woanders keinen Freiraum haben oder woanders überhaupt gar nicht mehr vorkommen können. In dem Zusammenhang übrigens nur als kleine Bemerkung, was ist da schon lokal oder regional heutzutage? Das fand ich ehrlich gesagt sehr befremdlich, weil niemand von uns, glaube ich, mehr sagen könnte, also das ist jetzt eine lokale Anbindung oder eine regionale. Man arbeitet zu Themen wie Arbeit, Migration, Klimakatastrophen, Produzentensituationen, Künstlerperspektiven und so weiter. Und da kann man heutzutage überhaupt keine Definition von lokal oder regional mehr anwenden. Die Institutionen, die wir eingeladen haben, stehen symbolisch genau für diese Heterogenität. Leider, muss ich sagen, haben wir eine kleine Änderung, weil Schuss Martinez vom Frankfurter Kunstverein vor 2 Tagen abgesagt hat. Und ich freue mich dafür umso mehr, dass Carina Plath heute Nachmittag, die Direktorin des Westfälischen Kurzvereins, kurzfristig bereit war zu sprechen. Wir haben somit also 2 der ältesten Kunstvereine in Deutschland zu Gast. Das ist einmal der Freiburger Kunstverein mit Felicity Lann, der 1827 gegründet wurde, und der Münstersche, also Westfälische Kunstverein, der 1831 gegründet wurde. Und bei beiden wird ein wenig auch der Spagat zwischen dieser Tradition und der aktuellen Bedeutung ihrer Einrichtungen in der heutigen Stadt und in der Gegenwart das Thema sein. Andere Kriterien, weshalb wir Kunstinstitutionen eingeladen hatten, heute ihre Arbeit vorzustellen, waren zum Beispiel die rein ehrenamtliche Leitung, wie beim Nassauischen Kunstverein in Wiesbaden, den Elke Grun gleich vorstellen wird. Oft wird nämlich vergessen, dass 75% aller Kunstvereine ehrenamtlich geleitet werden und trotzdem, trotz dieser Bedingungen, ein hervorragendes, in der Regel sogar Jahresprogramm leisten. Über die Arbeitsbedingungen für Kunstvereine in den neuen Bundesländern und vor allen Dingen die Präsentation der zeitgenössischen Kunst dort berichten dann die Kollegen aus Dresden, Zwickau und Leipzig. Wichtig war uns auch der Blick in die europäischen Nachbarländer und ich freue mich sehr, die Kolleginnen aus Kopenhagen, Madrid, also mit großem I, Wien, Zürich und Prag begrüßen zu können, die Zum einen über die gesellschaftlichen Voraussetzungen zur Gründung, zur gegenwärtigen Gründung von Non-Profit-Kunstinstitutionen am Beispiel von Prag und Madrid berichten werden. Zum anderen werden aber auch so Wandlungsprozesse von zum Beispiel ehemals von Künstlern gegründeten Produzentenstandorten oder von ehemals Kulturzentren hin zu eigenständigen Kunstorten mit einer Rolle spielen, wie zum Beispiel an den Institutionen aus Zürich, Wien und Kopenhagen. Das Anliegen, das wir als Veranstalter an die Beteiligten hatten, war folgendes. Wir haben uns nicht gewünscht, dass sie jetzt ihre Institution in Gänze und ihre Ausstellungsarbeit vorstellen, weil man das mittlerweile eigentlich ganz gut im Internet und auf den Webseiten nachgucken kann und nachlesen kann. Wir hatten uns gewünscht, dass sie stattdessen einen Aspekt ihrer Arbeit, ein Problem, vielleicht eine Besonderheit ihrer Institution vorstellen, die besonders prägend, einmalig oder beispielhaft auch für andere sein könnte. Und genau aus diesen Aspekten erhoffen wir dann auch einen intensiven Erfahrungsaustausch. Wir gehen davon aus, dass es sehr unterschiedliche Informationsbedürfnisse im Publikum geben wird. Und es ist immer sehr mühselig, dann so viele Institutionen parallel zu diskutieren. Deswegen haben wir also folgendes Vorgehen als Vorschlag. Wir haben alle gebeten, ungefähr 10 bis 15 Minuten ihre Vorstellung zu machen. Alle sind darauf vorbereitet, haben sie mir eben schon gesagt. Einer ist 17 Minuten. Und danach wollten wir, also Sie haben das schon gesehen, es gibt dann einzelne, Tische oder Orte, die im Foyer markiert sein werden, wo Sie also die Kolleginnen und Kollegen wiederfinden und wo Sie dann in die Diskussion mit den einzelnen Häusern und mit den einzelnen Vertreterinnen und Vertretern treten können. Ich hoffe, dass diese Art des Open Spaces auch unserem Wunsch nach intensiver Diskussion, unser aller Wunsch auch entgegenkommt. Das ist übrigens eine ganz gute Gelegenheit, mich auch noch bei Anja Kasser, der Direktorin des Badischen Kunstvereins, zu bedanken, die auch da ist mit vielen, vielen anderen Kolleginnen und Kollegen, weil sie nämlich auch bereit gewesen wäre, in die entstandene Lücke einzuspringen. Also tausend Dank auch nochmal an Sie und an alle anderen, die gekommen sind. Jetzt habe ich hier das Stichwort Zitrone stehen. Das ist also ein erprobtes Verfahren in der NGBK. Sie wissen ja, ich leite die Neue Gesellschaft für Bildende Kunst, die ja seit fast 40 Jahren der einzige wirklich noch basisdemokratische Kunstverein ist. Die Mitglieder tun sich also zu interdisziplinären Teams zusammen und alljährlich in einer großen Hauptversammlung werden die Projekte vorgestellt, diskutiert und dann entschieden, wie das Programm im nächsten Jahr aussieht. Ich sage immer, bei uns haben wir irgendwie 100 Direktorinnen und Direktoren, die aktiv sind und ich darf die Geschäfte führen. Aus diesem Verfahren haben wir die Regel, dass jeder nur 10 Minuten zur Vorstellung hat.